BR Heimat lesen.
Er tappte zur Tür. So viel schwül ist da herin. Und war schon draußen, fuhr auf die Kerze los und hinauf ging's in die Kammer, als hätte er vor einem davonzulaufen, den der Nachtwächter im Garten der Häuselschusterin gesehen haben wollte. Droben stellte er den Leuchter auf den Tisch, begann die Feiertagsmontur mit dem Wochengewand zu vertauschen, hängte an einem Lederriemen die Holzaxt um die Schulter, nahm die schwer genagelten Bergschuhe und den leeren Rucksack in die eine Hand, den Leuchter in die andere und lautlos hinunter über die Treppe. In der Speiskammer stopfte er einen Brotlaib, einen Rinken Rauchfleisch, eine Schachtel mit Mehl und Eiern in den Rucksack. Und als er im Flur auf der untersten Treppenstufe saß und die Schuhe anziehen wollte, fiel ihm einer von diesen schweren Nagelflößen pumpernd auf die Diele. Da klang durch die Stube heraus die Stimme des Waldhofers. »He, wer raspelt denn da draußen umeinand? Z'mittelst in der Nacht?« Zögernd öffnete Roman die Stubentür und rief durch den finsteren Raum gegen die Kammer des Vaters. »Ich bin's!« Ganz heiser klang seine Stimme. »Was, du? Kommst mir etwa so spät vom Wirtshaus heim?« »Na, fortgehen tu ich.« Als Roman das sagte, tat ihm ein zwiderer Zufall den Schabernack an, dass die Kirchenglocke 12 Uhr schlug. Und Roman, als müsste er aus irgendwelchen Gründen den Glockenschlag überschreien, hob die Stimme: »Zur Holzerhütten steige auf, für dass ich Holzknecht morgen in die Arbeit einweisen kann, weil der Hans-Peter krank ist.« »Aber Bub, bist denn übergeschnappt? In die Holzerhütten auf, um 12 in der Nacht?« Aber da hatte Roman schon die Stubentür zugezogen, fuhr mit dem Fuß in den zweiten Schuh und surrte zur Haustür hinaus. Unter den blinkenden Sternen rannte er, als wäre der Vater hinter ihm her. Erst als die Straße gegen den Kirchplatz hin eine Wendung machte, hielt Roman inne, schob den Hut zurück und blickte gedankenvoll über die Hecken gegen den Waldhof. Herrgott, ist das ein Sonntag gewesen! Nun hörte er das Gedudel, das aus dem Wirtshaus klang. »Die können lustig sein«, murrte er vor sich hin. Dann sah er kummervoll die kalten, nachtgrauen Berge an und begann zu wandern, müd und langsam. Und hinter ihm aus dem Wirtshaus klang es mit hohen, dünnen Kopfstimmen: »Fein sein, beieinander bleiben, fein sein, beieinander bleiben, kann regnen, kann winden oder auch schneien bei der Nacht, kann regnen, kann winden oder auch schneien.« Diesen schönen Kantus, in dem das N als sechster Vokal eine wichtige Rolle spielte, sangen 4 weißhaarige Bäuerlein, die ihre Köpfe zusammensteckten und die Ellbogen so breit machten, dass der ganze Tisch belegt war und nur noch Raum verblieb für die zärtlich umschlungenen Maßkrüge. Diese 4 waren in der großen Wirtsstube die letzten Gäste. Der reichlich genossene Spiritus hatte so viel Feuer in ihren alten Köpfen angezündet, dass sie duselnd ein Stück ihrer längst versunkenen Jugend aus der Erinnerung heraufholten und mit den rumorenden Burschen im Kobel um die Wette jodeln wollten. Doch ihre zitterigen Stimmen vermochten gegen den Spektakel, der im Kobel der Jungen herrschte, nicht aufzukommen. Da hatte sich noch kein Platz geleert. 20 heisere Kehlen krähten durcheinander und erörterten noch immer das Kapitel, das ihnen den ganzen Abend gefüllt hatte. »Mag der Pfarrer sagen, was er will, die Häuselschusterin ist doch eine Hex, und der Hans-Peter hat gelogen, um der Alten aus der Patsche zu helfen, und es ist doch der Teufel gewesen, den der Nachtwächter gesehen hat.« »Anna«, meinte einer, der im duster gewordenen Kopf noch einen hellen Winkel hatte, »lügen tut der Hans-Peter nicht.« »Lügen oder nicht, sie ist eine«, schrie ein anderer, »sie ist eine, sie ist eine«, und jedes »is« war von einem dröhnenden Faustschlag auf den Tisch begleitet. »Wenn einer couragiert war und hätte einen 7-hölzigen Schamel«, rief der Staudammer Mikai, »so kund man's beweisen, ob's eine ist oder nicht.« Es wurde still im Kobel, und Mikai erklärte die Sache. »Wenn einer einen Beetschemel hat, der aus 7 verschiedenen Holzarten zusammengeschreinert ist, und er nimmt ihn am Kar-Samstag zur Auferstehungsfeier in die Kirche, kniet sich darauf und betet die heiligen Litanei von hinten nach vorne, so muss jedwede im Dorf, die eine solchene ist, in der Kirche erscheinen, muss an allen Leuten vorübergehen bis zum Altar und muss auf die Knie fallen, als hätte ihr unser Herrgott Faust auf den Buckel geschlagen.« Einer lachte. »Das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Waris und Waris, schrie der Staudammerknecht, als hätte ihm dieser Zweifel an die persönliche Ehre gegriffen. Da streckte ihm einer der Burschen, der als Gesell beim Schreiner diente, die Hand hin. »Hast Courage, du! Den siebenhölzigen Schammel kannst du haben von mir, den mach ich. Hast Courage?« Michael schlug ein. »Gilt schon. Her mit dem Schammel. Da kennt's mich schlecht, wenn einer meint, z Courage lass bei mir aus. Die Alte muss her am Kasamstag.« Im Kobel erhob sich ein Lärm, dass die Bretter des Verschlages hallten. Die Aussicht auf das couragierte Stückel des Staudammer Mikai und auf die Hexenprobe am Kasamstag schien die Burschen noch trunkener zu machen als Bier und doppelt gebrannter Enzian das fertiggebracht. Wie Narren trampelten sie mit den Füßen und schlugen mit den Fäusten auf den Tisch. Eine Stimme mahnte, wenn da der Pfarr etwas erfahrt, da kriegen wir's. Der Pfarr? Ach so, der Pfarr! Durch seinen Erfolg berauscht, schob Mikai den Hut in den Nacken. »Der soll ganz stark sein, der hat sie heute eh schon ein bisschen zu viel erlaubt.« Er lachte, und plötzlich die Stimme dämpfend, als wäre ihm ein guter Einfall gekommen, den ein unberufenes Ohr nicht hören durfte, zischelte er, »Kommt's aus, ihr Buben, heute haben wir nur ein Geschäft, draußen, da sage ich Ihnen etwas.« Sie schienen gleich zu verstehen, was er meinte, und mit Lachen stolperten sie hinter dem Staudammer Mikai zur Stube hinaus. Als die vier weißhaarigen Alten diese torkelnde Karawane sahen, fingen sie zu jauchzen an. Und einer von ihnen prahlte mit seinem zittrigen Stimmlein, »Heut haben wir's ausgesessen, die Buben, heut meiner Leid, heut sind mir die Starken, heut sind wir die Jungen, Kellnerin noch ein Massel, jetzt dudeln wir erst recht noch eins.« Er fing zu singen an, und die anderen drei Starken fielen ein, »Gescheit sein, nicht eine Tappen, gescheit sein, nicht eine Tappen, gar oft sitzt der Fuchs in der Zipfelkappen bei der Nacht, gar oft sitzt der Fuchs in der Zipfelkappen.« Während der sechste Vokal des Liedes die Fensterscheiben summen machte, standen draußen auf der dunklen Straße die 20 Burschen um den Staudammer Knecht zu einem Kreis gedrängt. Dann begannen sie mit Kichern loszumarschieren, immer wieder bückten sie sich wie Ehrenleser auf dem Felde, und man hörte in ihren Taschen die gesammelten Steine klappern. Als sie den Pfarrhof erreichten, der mit schwarzen Fenstern schlummerfriedlich in die Mitternacht hinausträumte, stellten sie sich lautlos in zwei Schützenketten an den beiden Straßenfronten des Hauses entlang. Ein leises Kommando des Staudammer Knechtes, dann flogen aus 20 Fäusten die Steine gegen alle Fenster, eine Salve nach der anderen, und das Klirren der zerschmetterten Scheiben machte einen Spektakel, als wäre ein gläserner Stern vom Himmel gefallen und auf der harten Erde in Scherben zersplittert. Und als die letzte Salve geworfen war, zerstob der mutige Schützenschwarm nach allen Seiten, über die Hecken weg, durch die Wiesen und Gärten. Nun lag die Straße um den Pfarrhof wieder still und leer. Und freundlich blickten vom Himmel die Sterne herunter. Jene Sterne, von denen Hans-Peter glaubte, dass sie kleine Luckerln im Himmelsboden wären, durch die der Glanz der ewigen Gerechtigkeit ein Wingerl aus sich spitzt, um wankelmütige Seelen in stiller Nacht zum Guten zu ermahnen. Auch ringsumher alle Bauernhäuser lagen in träumerischer Ruhe. Wohl hatten die fallenden Glasscherben manch einen Nachbar aus dem Schlaf geklappert. Doch keiner öffnete das Fenster, keiner streckte den Kopf aus der Haustür. Hatten die Loder wieder einmal etwas Unförmigs angestiftet, so erfuhr man das bei Tage noch zeitlich genug. Und wer nichts gesehen hat, braucht keine Zeugschaft abzulegen. Mit einem Weg aufs Bezirksgericht ist gleich ein Tag verleppert, und Feinde macht man sich auch noch. Im Pfarrhof wurden zwei Fenster hell, eins zu ebener Erde und das andere im oberen Stock. Dieses letztere war das Fenster am Stübchen der Jungfer Köchin. Als Katrin die brennende Kerze hob und auf den Dielen die Glassplitter und die Kieselsteine sah, war ihr Gesicht so kreideweiß wie ihre Schlafhaube und ihre Nachtjacke. Im Unterrock, bloßfüßig in den Pantoffeln, eilte sie die Treppe hinunter und pochte an die Tür von Herrn Felicians Schlafstube. »Herr Pfarr, Jesus Maria, Hochwürden, lebst denn noch?« Die Tür ging auf und Herr Felician erschien, etwas nachlässig in den Schlafrock gewickelt und ebenfalls mit einer Kerze in der Hand. nach seiner Miene zu schließen, schien aller Schreck und Ärger, den er über den bösen Streich empfunden, schon halb verraucht. Aber die Stimme zitterte ihm doch ein wenig, als er sagte: »Brave Buben, liebe Leut das, ja, ja, da sind halt mehrer beinand gewesen, so wie's der Hans-Peter meint.« »Natürlich, einer allein schmeißt nicht 24 Fenster ein«, brach Katrin los, die den philosophierenden Sinn der Hans-Peterschen Auffassung von den mehreren nicht kapierte. »24? Aber geh, Katrin, da übertreibst schon wieder. So viel Fenster hat ja der ganze Pfarrhof nicht.« Doch Katrin war zu Scherzen nicht aufgelegt und brach in Tränen aus. »Gelten's, Herr Pfarr, gelten's, ich hab's Ihnen gesagt.« Ihr vorwurfsvolles Gewimmer verwandelte sich in bitterliches Schluchzen. »Weil's mir nicht gefolgt haben, jetzt haben wir's. Was haben wir? Nix haben wir als frische Luft in den Stuben, und das ist gesund. Spassetteln können's auch noch machen, denken's lieber an die Glaserrichtung. Jesus Maria!« Herr Felician klopfte die Schluchzende beruhigend auf den Rücken. »Sei stark, Katrin, jetzt ist schon alles geschehen, jetzt geschieht uns nix mehr. Und schau, ich sag dir was. Die Menschen sind schwache und dumme Hanswursteln, und ich bin selber ein Mensch. Was ich im Leben Gutes hab tun wollen, ist alles bloß eine halbe Sache gewesen. Aber eins darfst mir glauben, unsere abgeschnittenen Zwetschgenbäume und unsere eingeworfenen Fensterscheiben, die rechnet mir der liebe Herrgott als ganz. Drum tu nicht weinen, Katrin. Hol den Besen und kehr die Glasscherben zusammen. Ich trag derweil die Steine auf ein Häuferl zusammen.« Herr Felician Horadam faltete die Schöße seines Schlafrockes zu einem Sack und begann in seiner Stube die Kieselsteine aufzulesen. Als er unter den Steinen einen fand, so groß wie ein Brotlaib, schüttelte er kummervoll den Kopf. »Dass so ein Stein einen Menschen hätte treffen können, an sowas haben's natürlich gar nicht denkt, die dalkerten Buben.« Er trug die Steine in den Hausflur. Und so wanderte er von einer Stube zur anderen. Was er an Steinen aus dem ganzen Haus zusammenschleppte, das gab ein Häufel ab, beinahe so groß, wie im Frühling die Schotterhaufen am Saum der Straße liegen. Am anderen Morgen gegen 10 Uhr kam vor dem Wirtshaus eine feine Kutsche angefahren, aus welcher der Untersuchungsrichter mit seinem Schreiber herauskletterte. Der Herr Gendarm, der die Gerichtsbeamten in militärischer Positur erwartete, hatte zu dem Exzess vom gestrigen gleich ein neues Delikt zu melden, den allgemeinen Fenstereinwurf bei seiner Hochwürden dem Herrn Seelsorger Felician Horadam. »Nette Gegend das«, meinte der Untersuchungsrichter, »da wird es an der Zeit sein, wieder einmal ein Exempel zu statuieren. Holen Sie mir sofort den Bürgermeister.« 2 Tage lang, vom Morgen bis zum Abend, wurde verhört und protokolliert. Dabei entwickelte der Gendarm einen Eifer, dass ihm unter dem Schirm der Dienstmütze die Schweißperlen über den Schnurrbart tropften. An die 50 Personen brachte er zum Verhör herbei. Aber da wollte keiner etwas gesehen oder gehört haben, keiner wusste eine Aussage von Belang zu machen. »Mei, Dummheiten haben's halt drin, die Buben, und ist halt ein bisschen schier ausgefallen.« So lautete das allgemeine Urteil über die Rauferei mit blutigem Ausgang. Während der 2-tägigen Untersuchung wurden nur die Taten von Personen protokolliert, deren Namen nicht eruiert werden konnten. Unter den Zeugenaussagen war es eine typisch wiederkehrende Redewendung. »Einer hat's halt getan, wer das, weiß ich nimmer.« Nur ein einziger Name wurde genannt, und zwar durch Herrn Felician Horadam, der Name des Staudammerknechtes. Aber Mikais Messer war so frei von verdächtigen Flecken und so schön poliert, als käme es eben erst aus dem Laden des Messerschmiedes. Und überdies brachte er 4 Burschen als Zeugen, die übereinstimmend aussagten, dass der Mikai bloß ein bisschen abgewehrt hätte. Auch an dem groben Unfug, der wider die Fensterscheiben des Pfarrhofes verübt worden war, erwies sich Mikai als völlig unschuldig. Wie die Jungfer Katrin aussagte, war es um den Glockenschlag 1 gewesen, als die Fenster klapperten. Wie aber die Staudammer Julia aussagte, wäre der Mikai schon lange vor 12 Uhr daheim gewesen. Ganz genau hätte sie gehört, wie der Knecht die Haustür verriegelt hätte, in seine Kammer gegangen wäre und dann erst hätte die Kirchenglocke 12 geschlagen. Und weil die Jula mit ihren frommen, hübschen Augen und mit ihrem rosigen Unschuldsgesichtchen auf den Untersuchungsrichter das machte, was die Juristen einen guten Eindruck nennen, so blieb ihre Aussage über jeden Zweifel erhaben und entschied die Sache. Freilich hatte die Kellnerin ausgesagt, dass der Staudamer Knecht um 12:30 noch im Wirtshaus gewesen und dann fortgegangen wäre, ohne die Zeche zu bezahlen. Aber eine Kellnerin, die kennt man doch. Die Aussage einer solchen Person kann doch nicht aufkommen gegen die Wahrheitsliebe einer braven und unbeanstandeten Jungfrau wie die Juliana Staudamer. Und dass eine Kellnerin gegen einen Burschen, der die Zeche nicht bezahlte, Partei contra ist, das lässt sich psychologisch leicht erklären. Übrigens wurde die Aussage der Julei noch dadurch bekräftigt, dass die Schwarzwälder Uhr in der Wirtsstube, wie die in Augenscheinnahme dokumentierte, tatsächlich um eine ganze Stunde zu früh ging. Denn der Wirt, ein dörflicher Schlaumeier von reicher Erfahrung, hatte die nützliche Gewohnheit, seine Uhr am Morgen nach jeder Stunde, in der etwas Bedenkliches passiert war, je nach Bedarf um eine Stunde vor- oder zurückzustellen. Am Abend des zweiten Verhörtages musste die Untersuchung als resultatlos eingestellt werden und die Sache war erledigt. Das heißt, nicht ganz. Denn 4 Tage später, am Sonnabend, als es mit Hans Peters Besserung schon so weit war, dass er gefahrlos ein paar Worte sprechen und mit leichterem Verbande aufrecht sitzen konnte, erhielt der Bürgermeister eine Zuschrift des Bezirksamtes. In diesem Schreiben standen so viele merkwürdige Wörter, dass der Waldhofer, um beim Lesen mit ihnen fertig zu werden, seine Brille brauchte. In Hemdsärmeln saß er am Tisch und buchstabierte. Und obwohl die Zuschrift nur eine einzige Seite füllte, verging doch eine Viertelstunde, bis der Waldhofer mit seiner stolpernden Lektüre zu Ende kam. Erst nickte er nachdenklich vor sich hin, dann schob er die Brille über die Stirn hinaus und aller Verdruss, den ihm die beiden Verhörtage bereitet hatten, schien wieder in ihm aufzuwachen. Der Malefiz Hans-Peter mit seinem Predigen, nix wie Zwidrigkeiten hat man davon. Und mit Söllenig Schriften muss ich mich dann auch noch plagen. Soll er sich selber aus sich glätzeln, was drin steht, da? Als er in die Krankenstube trat, erhob sich Lisbeth, die mit einer Näharbeit beim Fenster saß. »Guten Abend, Waldhofer.« Eine ruhige Stimme, nur ein bisschen müde. Dieser Klang schien den Ärger des Bauern zu mildern. »Guten Abend, Madel«, sagte er freundlich, »gelt, spürst du schon bald ein bisschen die ungeschlafene Nacht?« Lisbeth schüttelte den Kopf. »Solang mich der Hans-Peter braucht, so lang halt ich's gut noch aus.« Aus dem dämmerigen Winkel, in dem das Bett stand, tauchten die Hände des Kranken hervor. »So viel plagen tut sie's, Madel, meintwing, so viel Zeit versaumen, und allweil sag ich...« »Du sag gar nix.« Der Waldhofer streckte dem Hans-Peter das amtliche Schreiben vors Gesicht hin. »Da hast du's jetzt mit deinem Predigen.« »Was hab ich?« »Ein Adnoti hast kriegt.« Dieses unverständliche Fremdwort und dazu der große Amtsbogen mit dem blauen Stempelzeichen schien auf Hans-Peter eine beklemmende Wirkung auszuüben. Etwas mühsam hob er sich aus den Kissen. Den weißen Stirnbund trug er schon seit ein paar Tagen nimmer, doch sein Gesicht war ganz gesprenkelt mit grünen und bläulichen Flecken. Angstvoll sah er den Waldhofer an. »Was hab ich kriegt? Ein Adnoti.« »So, so, aber müsst mir schon sagen, was ein Adnoti sein tut?« »Gleich wirst du es erfahren.« Der Waldhofer wandte sich an Lisbeth. »Madel, du musst aussiege. Bei die amtlichen Sachen müssen Mannerleit allein sein miteinander.« Während das Mädel die Stube verließ, setzte sich der Waldhofer ins beste Fensterlicht und senkte die Brille auf die Nase. »So, jetzt pass auf. Vom Bezirksamt ist an die Gemein ein Adnoti eintroffen.« Seine Stimme veränderte sich, denn jetzt musste sie amtlich klingen. Und solches lautet, er räusperte sich, dann begann er mit Gestolper zu lesen, »nachdem das Ergebnis der in nachbezeichneter Sache seitens des königlich-bayerischen Assessors von Stubenrauch des hierortigen königlich-bayerischen Bezirksgerichtes geführten Untersuchung über den in dortiger Gemeinde stattgehabten Raufhandel vom 17. Huius Ani Corentis zur Evidenz dargetan hat, dass ein sicherer Peter Johannes Stasi Holzknecht, wohnhaft und heimatberechtigt, daselbst hinreichend verdächtig erscheint, unter dem korrumpierenden Einfluss missverstandener und unverdauter sozialer Reformideen die dort ortsige Bevölkerung predigenderweise auf der öffentlichen Landstraße in unzulässigem und eventualiter gegen § 360 Ziffer 11 des Strafgesetzes verstoßen dem Maße zu haranguieren, die dem königlich bayerischen Bezirksamt bedenklich erscheinende Gepflogenheit zu haben, wodurch die ansonst friedliebende bäuerliche Bevölkerung gratatim zum Widerspruch gereizt und zu bedauerlichen Exzessen wie oben besagter Raufhandel vom 17. Huius Anni Corinthis aufgestachelt zu werden, bedroht zu sein scheint, scheint es angezeigt, genanntem Peter Johannes Dasilek durch den Gemeindevorstand endlich ad notam zu geben, dass selbiger oben bezeichnetes ruhestörerische Predigen und Propagandamachen unter dem Präjudiz bei durch genannten neuerdings hervorgerufenem Exzesse nach § 360 Ziffer 11 bzw. den anderen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen strafämtlich behandelt zu werden, fürderhin zu unterlassen habe. In Vertretung des Herrn Amtsvorstandes das Königlich Bayerische Bezirksamt, Hufnagel, Königlich Bayerischer Bezirksamtspraktikant. Der Waldhofer schnaufte. So, da weißt du's jetzt. Dann blieb's in der Kammer ein Weilchen still und man hörte nur den mühsamen Atem des Hans-Peter. So, also die Geschrift da, das ist ein Adnoti. Ein Adnoti, ja. So, und da tät ich halt bitten, dass mir der Bürgermeister sagt, was drinsteht da. Der Waldhofer wurde ärgerlich. Du Lapp, ich hab's da ja vorgelesen. Hast du nicht aufpasst? Ja, gut hab ich aufgelust. Aber wär mir schon lieb, wann mir der Bürgermeister die Sache wingerl ausdeutschen tät. Mein Lieber, das ist leicht gesagt. Der Waldhofer vertiefte sich wieder in das Studium des amtlichen Erlasses. Dann drehte er das Blatt, um es auf der leeren Rückseite zu betrachten. Jetzt weißt, von den Studierten bin ich keiner, aber soviel ich mir die Sache verdeutschen kann, sag's beim Amt, dass du sicherer der Peter Johannes Stasilek bist. So, ja freilich, der bin ich, da haben's recht. Und dass mit deiner Predigerei die friedliebliche Bauernschaftsbevölkerung aufstacheln tust, und so etwas verbieten halt die Paragraphe. Na, stotterte Hans-Peter, dessen Augen immer größer wurden. Der Adnoti sagt's, da kannst nix machen. Und was einmal geschrieben ist, Peterl, ist geschrieben. Dies hat seine Evidenz. Und weiter sagt der Adnoti, dass dein Predigen sein lassen musst. Na. Auf Hans-Peters erblasstem Gesicht spielten die Denkzeichen der Faustschläge in vertieften Farben. Na. Da steht's. Und wann dein Schnabel nicht holzt, so schicken's dir den Präjudizi aus sie und machen dir einen Exzess mit dem Paragraphi 360 und sperren dich schön sauber ein. Mit zitternden Fäusten auf die Kante der Bettlade gestützt, beugte Hans-Peter sich über sein Lager hinaus. Verstört, als stünde ein schreckhaftes Gespenst vor seinen Augen, starrte er den Bürgermeister an. »Waldhofer, da müsst's ihn getäuscht haben!« »Wie konnte der Paragraphi verbieten, was Christenlieb heißt?« »Waldhofer, das glaube ich nicht. So etwas kann der Herr Adnoti nicht sagen.« »Aber schreim tut es!« Die Brille von der Nase ziehend, trat der Waldhofer zum Bett und reichte dem Hans-Peter das Blatt hin. »Da, schau's da an!« Langsam fasste Hans-Peter den Bogen. Wachsende Angst in seinem Blick, betrachtete er den fettgedruckten Kopf des amtlichen Schreibens, starrte auf die 100 kleinen schwarzen Teufelchen von Buchstaben, die vor seinen Augen durcheinander tanzten, und völlig entfärbte sich sein Gesicht beim Anblick des blauen Amtsstempels, der hinter der letzten Zeile stand, wie ein magisches Punktum hinter einem unabänderlichen Schicksalsspruche. »Geld?« sagte der Bürgermeister und zog ihm das Blatt aus den Fäusten. Er schien zu bemerken, dass dem buckligen Apostel die Sache sehr nahe ging. »Jetzt tu dich nicht kränken, Bederl. Der Paragraphi ist der Paragraphi. Du kannst nix machen. Drum pappt er halt in Gottes Namen Pflaster auf deinen verliebten Christenschnabel. Dir selber tust den besten Gefallen damit und in der Gemein ist wieder Fried und Ruh. Sei gescheit, Bederl. So. Und pfirti Gott jetzt.« Das Schreiben zusammenfaltend ging der Waldhofer aus der Stube. In Hans-Peters Brustkasten rasselte der Atem. »So viel schlecht sind's, Leut. Und weil ich's hätt mögen ein bissel besser machen, drum erschlang's mich halb. Und jetzt bin ich der Lump, und ich bin's ich, mit dem's der Paragraphi hat.« Er fiel auf die groben Kissen zurück, als hätte ihm ein Prügelschlag den Rücken gebrochen. So fand ihn Lisbeth. »Peterl, geh, was hast denn?« Die zwei halt. So viel gespassig sind's. Wer denn? Der Parigraffi und der andere, weiß der Adnotti. Sind so viel lustige Leute, die zwei. Da muss man lachen. Er kicherte vor sich hin. Lisbeth griff ihm an die Stirn, denn sie glaubte, dass er im Fieber spreche. Soll ich dir das kalte Tüchel geben? Ah, na, er atmete tief. Ich tu nicht fiebern. So viel kalt haben's mir's gemacht, die zwei. Aber geh, Peterl, ist doch bloß der Waldhofer da gewesen und ich bin da. Der herzliche Klang ihres Zuspruches schien ihn zu beruhigen. Er zog ihre Hand an seine Brust und streichelte sie. Du bist kein Paragraphi und kein Adnotti und dein Mutterl ist keiner und mein Roman nicht und der Herr Pfarr ist von die Guten einer. Aber d'Leut. Seine müde Stimme erregte sich wieder. Sind lauter Paragraphi gegen d'Lieb und Füß und Fäust haben's und eiserne Schlagring und geschliffene Messer, weißt. Und so müssen's sein und die machst auch nimmer anderst. Und wie's unser Herrgott gemacht hat. Das Wort erlosch ihm auf der Zunge, als wäre Hans-Peter von seiner eigenen Weisheit erschrocken. Er griff an seinen Hals wie einer, der zu ersticken droht. »Kindl, tu mir das Fenster auf, dass ich ein Brösel sehen kann vom lieben Himmel.« In banger Sorge um den Kranken riss Lisbeth die kleinen trüben Scheiben auf. Und da sah man im Viereck des Mauerrahmens ein Stück des reinen Himmels, goldig überleuchtet von der scheidenden Sonne. Hans-Peter beugte sich vor. Seine schimmernden Blicke klammerten sich dort oben fest, und während ihm über das blau und grün gesprenkelte, zu doppelter Hässlichkeit entstellte Gesicht die Tropfen niederkollerten, Schweiß und Tränen zusammen, begann er mit dürstenden Zügen zu schlürfen, als möchte er diesen lächelnden Glanz da droben, dieses reine Licht und diese Wärme tief hineintrinken in die Wunden seines Leibes und seiner Seele. Es war ein schöner und linder Abend, und wer nichts anderes ansah als nur den leuchtenden Himmel, hätte schon an den Frühling glauben können. Sogar eine Amsel schlug. Sie saß in der kahlen Krone des Apfelbaumes, der im Waldhof neben dem Garten stand. Und zwischen Schlag und Gezwitscher flatterte der schwarze Vogel, dessen Gefieder in der Sonne glänzte, von einem Ast zum anderen und guckte aufmerksam die Zweigspitzen an, als dächte er sich, »Mir scheint, die blühen schon bald, und dann gibt es fette Hummeln zu speisen.« Aber die Schönheit, die in den Lüften war, wollte ihre Schimmerfäden nur zögernd an die kalte Erde spinnen. Wohl waren im Tal die Wiesen schon erlöst vom Schnee, doch sie hatten noch ein falbes Ansehen, und das einzige Zeichen ihres Erwachens war, dass der Maulwurf zu schieben begann, dieser hungrige Lebensgräber des Frühlings. In den Hohlwegen und Schluchten lagen noch überall die weißen Reste vom abgezehrten Tisch des Winters umher, und wenn auch auf den sonnseitigen Gehängen schon die Wälder und Almen aus dem Schnee hervorgeapert waren, so trug doch die Schattenseite der Berge noch immer den weißen Mantel der kalten Zeit. Doch die Sonne, die seit einer Woche unverdrossen ihren Frühlingsrobot geleistet hatte, schien auch den letzten Werkeltag noch fleißig nützen zu wollen und raufte sich lachend mit dem Schnee, wo ihre Strahlen den widerspenstigen Gesellen nur erwischen konnten. Bevor die Erde noch recht den Pulsschlag des erneuten Lebens spürte, empfanden ihn schon die Geschöpfe. Das merkte man an dem rastlosen Flug der Tauben, am erregten Gezwitscher der Meisen, am Gackerlärm der Hennen in allen Höfen und am ungeduldigen Gebrüll der Rinder, denen die Stallzeit zu lange dauerte.